Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Deutschland und die Schweiz wollen im Flughafenstreit neue Lärmmessungen. Serbien unterzeichnet mit der EU ein Stabilisierungsabkommen. Der Arbeitskonflikt auf den Schweizer Baustellen ist beigelegt. Präsident Bush spricht erstmals von einer Wirtschaftsrezession in den USA. Die Wahlanalyse zeigt deutlich, den Schweizer Sozialdemokraten läuft die Stammkundschaft davon. Dazu unser Schwerpunkt. Und sonst noch in der Sendung: gefährliche Medikamente vom chinesischen Bauernhof und die Hotelpioniere aus dem Engadin oder Kampf gegen die Abwanderung. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Eva Gammerter.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Bundesrat erstmals einen Arbeitsbesuch abgestattet. Sie führte Gespräche mit Bundespräsident Kuschbar und den Bundesräten Kalmire, Leuenberger und Merz. Wichtigstes Thema der rund dreistündigen Begegnung in Bern war die Fluglärmproblematik. Katrin Hug berichtet.
Das Gespräch habe in einem Klima der Freundschaft stattgefunden, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Wir schätzen einander, wir sind freundschaftlich miteinander verbunden. Viele Deutsche haben in der Schweiz eine Arbeitsmöglichkeit, auch ein Stück Heimat gefunden. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und dieser Besuch soll natürlich der Intensivierung unserer gegenseitigen Beziehungen dienen.
Beim wichtigsten Gesprächsthema, dem Fluglärmstreit, beschlossen die beiden Regierungen, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe noch einmal die Lärmbelastung des Flughafens Zürichs messen soll und dann nach einer Lösung zu suchen. Merkel brachte auch die Themen Bankgeheimnis und Steuerfragen aufs Tapet.
Ich habe vernommen, dass die Schweiz natürlich stolz ist auf ihr Bankgeheimnis. Das ist ein Stück auch Schweizer Identität. Ich sage auf der anderen Seite, dass wir uns weitergehende Möglichkeiten der Zusammenarbeit vorstellen könnten, insbesondere im Zusammenhang mit der Zinsertragssteuerrichtlinie, natürlich noch einen weitergehenden Informationsaustausch.
Schließlich kam auch der umstrittene Schweizer Gasdeal mit Iran zur Sprache. Merkel deponierte bei den Bundesräten die allgemeine Skepsis Deutschlands gegenüber zu viel Abhängigkeit vom Iran.
Die Schweiz solle den umstrittenen Gasliefervertrag mit Iran annullieren, fordert der Präsident des jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder. In Bern betonte er, die Schweiz sei ein Vorbild für Neutralität und sollte nicht mit einem Land Geschäfte machen, welches sich gegen die Menschenrechte stelle. Lauder trifft morgen Bundespräsident Gouchepin. Der Vertrag zwischen der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg und Iran war im Beisein von Bundesrätin Kalmire unterzeichnet worden. Die USA verlangen die Herausgabe des Vertragstextes. Die Delegierten des Schweizerischen Baumeisterverbandes haben dem neuen Gesamtarbeitsvertrag für das Baugewerbe nach monatelangem Streit zugestimmt, mit 96 gegen 2 Stimmen. Es gebe gegenüber der ersten Lösung klare Verbesserungen zugunsten der Arbeitgeber bei der Arbeitszeit, betont der Baumeisterverband. Verbandspräsident Werner Messmer.
Wir haben eine Auseinandersetzung gehabt, wir haben die Verhandlungen hart geführt und im Moment bin ich erleichtert und ich freue mich, dass wir einen Abschluss haben, der nun am 1. Mai in Kraft tritt.
Zuvor hatten bereits die Gewerkschaften Unia und Sina den Vertrag angenommen. Zwei traditionsreiche Schweizer Biskuitfirmen schließen sich zusammen. Die Luzerner Grossbäckerei Hug übernimmt das Solothurner Unternehmen Wernli. Wernli ist nach eigenen Angaben Marktführer im Schweizer Biskuitgeschäft. Hug im luzernischen Maltes hat 240 Angestellte, Wernli in Trimbach deren 200. Die Europäische Union hat mit Serbien ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen unterschrieben. Es ist für Serbien der erste Schritt auf dem Weg zu einem möglichen EU-Beitritt. In Kraft treten kann das Abkommen erst, wenn sich Serbien zur vollen Zusammenarbeit mit dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verpflichtet. Es geht vor allem um die Auslieferung des früheren Generals der bosnischen Serben Mladic. Die EU-Außenminister bieten auch Bosnien ein Abkommen an, welches das Land an die EU anbindet. Die USA machen wegen der Finanzkrise schwierige Zeiten durch. Das hat auch Präsident Bush deutlicher bestätigt als je zuvor. An einer Pressekonferenz machte er vor allem das Parlament verantwortlich für die Wirtschaftskrise. Max Ackermann.
Fast $4 kostet heute die Gallone Benzin in den USA. Umgerechnet sind das etwa 1,20 Franken pro Liter. Das ist zwar im Vergleich zu Europa noch immer wenig, aber für Amerikanerinnen und Amerikaner extrem teuer. Bereits gab es erste Protestdemonstrationen, die auch der daueroptimistische Präsident nicht mehr übersehen kann. Across our country, many Americans are understandably anxious. Er verstehe, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner tief besorgt seien über die steigenden Preise. Gas and food prices to mortgage and tuition bills. Er, George Bush, würde auch handeln, aber das Parlament blockiere überall. I've repeatedly submitted proposals to help address these problems. Yet time after time, Congress chose to block them. Konkret erwähnte Präsident Bush die Ölförderung im Naturschutzgebiet von Nordalaska, neue Atomkraftwerke und Ölraffinerien, alles Vorhaben, die das Parlament nicht oder noch nicht bewilligt hat. Nur mit einem Ausbau des Angebotes würden aber die Preise sinken. Das gelte für Energie wie auch für Lebensmittel.
In der Schmiergeldaffäre um den deutschen Technologiekonzern Siemens haben interne Ermittler zahlreiche Gesetzesverstöße aufgedeckt. In nahezu allen untersuchten Geschäftsbereichen und in zahlreichen Ländern seien Belege für Fehlverhalten bei der Korruptionsvorschriften gefunden worden, teilte Siemens mit. Der Konzern wolle nun Schadenersatzansprüche gegen ehemalige Vorstandsmitglieder prüfen. 6 Wochen nach den antichinesischen Protesten in Tibet hat die chinesische Justiz die ersten Urteile gesprochen. In Lhasa wurden 30 Angeklagte zu Haftstrafen zwischen 3 Jahren und lebenslang verurteilt. In Spanien und Portugal hat die Polizei einen Verbrecherring zerschlagen, der rund 3000 Portugiesen als Sklavenarbeiter ausgebeutet haben soll. 28 Verdächtige wurden festgenommen. Die deutsche Presseagentur berichtet, Opfer seien vor allem Obdachlose, Drogensüchtige und Behinderte gewesen. Sie hätten bis zur Erschöpfung arbeiten müssen und der versprochene Lohn sei ihnen vorenthalten worden. Im Fall des Inzestverbrechens von Amstetten ist die Vaterschaft geklärt. Der DNA-Test beweist laut dem österreichischen Ermittlungsleiter, dass alle 6 lebenden Kinder vom inhaftierten Verdächtigen stammen. Der 73-jährige Rentner hatte offenbar die Freilassung der Tochter und deren 3 im Verlies gehaltenen Kinder vorgehabt. Der langjährige Leiter der Bayreuther Festspiele, Wolfgang Wagner, wird spätestens Ende August sein Amt niederlegen. Der 88-Jährige macht nach 57 Jahren an der Spitze der weltberühmten Wagner-Festspiele den Weg frei für eine Nachfolgeregelung. Diese ist aber noch nicht festgelegt, wie der Bayreuther Oberbürgermeister Hohl betonte. In Maltes bei Luzern müssen rund 6000 Einwohner das Trinkwasser bis auf Weiteres abkochen. Die Behörden gehen davon aus, dass Gülle das Wasser verschmutzt hat. Die betroffenen Wasserleitungen wurden gespült und das Trinkwasser mit Chlor desinfiziert.
Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News mit diesen weiteren Themen. Mit wenig Worten, viel gesagt. Angela Merkel skizziert in Bern einen Lösungsansatz im Fluglärmstreit. Aufbruch zur Gratwanderung. Die Politik der EU gegenüber Serbien birgt Absturzgefahren. Notruf gegen den Hunger. Hilfe für die Ärmsten braucht Macht und Mut. Von beidem könnte die UNO zu wenig haben. War dieser Lärm nötig? Bilanz nach 2 Jahren Arbeitskonflikt auf den Schweizer Baustellen. Wer die Stammgäste nicht gut bedient, darf nicht jammern, wenn sie wegbleiben. Ein selbstkritischer SP-Präsident über die Wahlschlappe vom Herbst. Gepanschte Arzneimittel aus China, die Kontrollbehörden sind gefordert. Und dann die Holländerin vom Val Sinestra über ihr Dorf.
Jetzt kommen viele Leute, Touristen, Tagestouristen, die fahren einmal rauf, sehen, dass nichts ist und fahren wieder runter. Und das ist schade.
Doch das soll sich ändern in Vna. Ein ganzes Dorf wird zum Hotel. Als Physikerin ist es für sie normal, alles ganz präzis zu nehmen. Doch Angela Merkel scheint der Präzision auch als Politikerin treu zu bleiben. Diesen Eindruck jedenfalls erweckt der Ansatz, den Deutschland und die Schweiz im Fluglärmstreit gewählt haben. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe soll, wie gehört, Messungen machen. Präzise Messungen der Lärmbelastung, die vom Flughafen Zürich-Kloten ausgeht. Damit könnte Bewegung in die verfahrene Situation kommen. Pascal Krauthammer über das zentrale Thema beim heutigen Kurzbesuch der Bundeskanzlerin in Bern.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel mag zwar um einige Köpfe kleiner sein als Bundespräsident Pascal Couchepin, trotzdem machte sie vorne am Rednerpult den anwesenden Politikern, Diplomaten und Journalisten schnell klar, wer heute das Sagen hatte. Den Schweizer Vorschlag, Deutschland solle doch das strenge Anflugregime über Süddeutschland lockern, es erhalte dafür im Gegenzug Unterstützung bei grenzüberschreitenden Bahn- und Straßenprojekten, solch eine Paketlösung hat Angela Merkel schnell vom Verhandlungstisch gefegt.
Ich habe deutlich gemacht, dass die Paketlösung zurzeit kein weiterführender Weg ist, sondern das verbirgt sich ja hinter dem Back to the Roots, dass der Ansatz jetzt wieder in der Verkehrsarbeitsgruppe weiterzumachen, der ist, der uns voranbringen kann.
Konkret wollen Deutschland und die Schweiz die Arbeitsgruppe der beiden Verkehrsminister wieder aufleben lassen, die im Jahre 2006 ins Leben gerufen und kurz nach der Gründung in einen Dornröschenschlaf verfallen war. Diese Arbeitsgruppe soll nun die Lärmbelastung hüben wie drüben messen und genauer definieren, was Fluglärm überhaupt ausmacht. Aufgrund dieser Daten sollen dann neue Lösungsansätze für das Anflugregime auf Zürich-Kloten präsentiert werden.
Wir werden die Gesamtbelastung analysieren. Wir wollen das gemeinsam tun, damit eine gemeinsame Datenbasis da ist. Dann wird von Schweizer Seite ein Vorschlag vorgelegt werden, wie könnte das mit Zürich aussehen. Und dann wäre man ein ganzes Stück weiter. Unser beider Wunsch ist, so habe ich das heute verstanden, ich will das ausdrücklich unterstreichen, dass wir jetzt nicht ewig Zeit verstreichen lassen, sondern dass wir diesen Weg auch wählen, um einen Fortschritt zu erzielen.
Diese wenigen Worte der deutschen Bundeskanzlerin enthalten doch viel Neues. Denn die deutsche Seite wollte bis anhin nur über Flugbewegungen sprechen. Jetzt soll, wie es die Schweizer immer gefordert hatten, auch über die tatsächliche Lärmbelastung gesprochen werden, von der die Schweiz um ein Vielfaches mehr betroffen ist. Richard Hirt, Präsident des Fluglärmforums Süd.
Ich kenne die Resultate, die die Schweiz gemessen hat und die Lärmkarten und das sind ja die bekannten 774 Deutschen, die innerhalb der 50-Dezibel-Grenze liegen und die 200.000 Schweizer, die in dieser gleichen Grenze liegen.
Schweizer Fluglärmgeplagte hoffen, dass diese Zahlen die Deutschen am Schluss zu einer fairen Lösung veranlassen. Das Bekenntnis von Angela Merkel zu neuen Messungen stimmt Richard Hirt vom Fluglärmforum Süd auf jeden Fall zuversichtlich. Und auch für SVP-Ständerat Maximilian Reimann, Präsident der Delegation der Eidgenössischen Räte zum Deutschen Bundestag, hat Angela Merkel heute einen neuen Impuls gegeben.
Das hat sie zweifellos. Aber bis jetzt lief ja die Linie so, Berlin macht, was Stuttgart für gut hält und Stuttgart sagt, der Schlüssel liegt bei Hohen Tengenwald zu Tingen. Wenn diese Kaskade unterbrochen werden kann, dann glaube ich, ist heute ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung zur Lösung dieses unseligen Flughafenstreites gemacht worden.
Ob sich dieser neue Impuls am Schluss aber auch in ein positives Ergebnis umwandeln lässt, muss sich erst noch zeigen. Die süddeutschen Gemeinden und Fluglärmgegner auf jeden Fall werden ihren Luftraum nicht so schnell preisgeben.
Pascal Krauthammer hat berichtet. Serbien macht also einen ersten großen Schritt in Richtung Europäische Union. In Luxemburg hat, wie gehört, der serbische Präsident Boris Tadic ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Das Abkommen soll aber erst in Kraft treten, wenn Serbien vollständig mit dem Kriegsverbrechergericht in Den Haag zusammenarbeitet. Ich bin jetzt verbunden mit unseren Korrespondenten in Brüssel und in Belgrad. Zuerst nach Brüssel zu Thomas Oberer. Was bedeutet dieser Vorbehalt in Sachen Kriegsverbrechergericht konkret?
Es geht darum, dass Serbien nach der heutigen Unterzeichnung nicht schon direkt von diesem Abkommen profitieren kann. Man muss wissen, dass eben normalerweise einige Teile eines solchen Abkommens bereits nach der Unterschrift wirksam werden, und zwar eben noch bevor der Vertrag dann schlussendlich durch die EU-Mitgliedstaaten abgesegnet ist. Und deshalb hat man jetzt auf Druck der Niederlande und von Belgien hat die EU klar festgehalten, das ist jetzt erst einmal ein Papier. Gültigkeit bekommt es erst, wenn eben die Zusammenarbeit mit dem Tribunal in Den Haag eindeutig ist. Dabei stützt sich die EU vor allem auf das Urteil von Serge Brammertz, das ist der Nachfolger von Carla Del Ponte als Chefankläger des Jugoslawien-Tribunals. Erst wenn Brammertz zum Schluss kommt, Serbien unternehme alles, was in seiner Macht stehe, um den Kriegsverbrecher Mladic zu fassen, erst dann kann das Abkommen tatsächlich wirksam werden.
Da stellt sich die Frage, ob Serbien diese Bedingungen erfüllen kann, ob es sie erfüllen will. Wie sehen Sie das, Walter Müller?
Das ist eben die große Frage, denn Serbien hat sich noch nicht entschieden. Hier sind nicht Mladic und die anderen Kriegsverbrecher das große Thema, sondern der Kosovo und die EU-Annäherung. Serbien ist im Wahlkampf und völlig polarisiert. Auf der einen Seite die Kosovo-Fraktion, die sogenannte, um Ministerpräsident Koštunica und die ultranationalistische serbische radikale Partei. Diesen Nationalisten ist der Kampf gegen einen unabhängigen Kosovo wichtiger als die Annäherung an die EU. Koštunica nennt das Assoziationsabkommen mit der EU verächtlich, das Solana-Abkommen, das nie hätte unterzeichnet werden dürfen. Und falls die Nationalisten die neue Regierung bilden werden nach dem 11. Mai, dann wird Mladic nie nach Den Haag ausgeliefert. Auf der anderen Seite, die Pro-Europäer um Staatspräsident Tadic, sie möchten die Kriegsverbrecher sofort ausliefern, wenn sie denn die Chance dazu bekämen. Dazu müssen sie zuerst die Wahlen in anderthalb Wochen gewinnen, was zurzeit sehr fraglich scheint.
Man unterzeichnet jetzt also ein Abkommen, hat es unterzeichnet heute Nachmittag, aber Wirkung hat es vor der Hand keine. Was für einen Sinn macht das, Thomas Oberer?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die EU-Außenminister wollten eben vor den serbischen Wahlen, die, wie gehört, ja in zwei Wochen ungefähr stattfinden, ein klares Signal aussenden. Die Türen nach Europa, die stehen offen. Erfüllt Serbien die Bedingungen der EU, dann gibt es eben Wirtschaftshilfe, Visaerleichterungen und anderes. Und mittelfristig ist dann eben auch ein Beitritt zur EU möglich. Damit will die EU natürlich die proeuropäischen Parteien im Wahlkampf jetzt unterstützen. Und zumindest beim serbischen Außenminister Jeremic ist diese Botschaft offensichtlich angekommen. Er hat heute in Luxemburg gesagt, Serbien kann nun durch diese offene EU-Türe hindurchgehen, wenn die Serbinnen und Serben bei den Wahlen nur richtig abstimmen.
Also ein Signal soll das sein zugunsten der proeuropäischen Kräfte in Serbien. Besteht nicht auch die Gefahr, dass dieses Signal umgekehrt wirkt, dass also vielmehr die Nationalisten in Serbien gestärkt werden?
Ja, diese Gefahr besteht tatsächlich und ich habe den Eindruck, der serbische Außenminister Jeremic ist ein sehr großer Optimist. Denn was heute in Luxemburg als Unterstützung für die serbischen Pro-Europäer inszeniert worden ist, könnte sehr leicht zum Rohrkrepierer werden. Denn mit dieser Aktion holt das Tadic-Lager bei den Nationalisten keine einzige Stimme. Schlicht deshalb, weil sie ihm nicht glauben, dass er mit Serbien in die EU gehen will und trotzdem nicht auf den Kosovo verzichten würde. Aber Tadic und seine Koalition werden nun versuchen, die Parlamentswahlen zu einem Referendum für oder gegen die EU umzufunktionieren. Sie werden also die Fragen stellen, wollt ihr zukünftig ein besseres Leben in der EU als eine Perspektive oder wollt ihr wieder zurück in die Vergangenheit? Gegenwärtig aber liegen die Nationalisten in der Führung. Eine Regierung aus Nationalisten und Ultranationalisten scheint durchaus möglich.
Und wenn es so rauskommt bei den Wahlen am 11. Mai, dass also Serbien ein nationalistisch dominiertes Parlament hat, dann ist davon auszugehen, nehme ich jetzt einmal an, dass dieses Stabilisierungsabkommen kaum lange Bestand hat. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist klar. Der Nationalkonservative und noch Ministerpräsident Koštunica hat bereits heute angekündigt, dass er und seine Koalition im Falle eines Wahlsieges dieses Abkommen mit der EU für null und nichtig erklären würden. Wenn dem so wird, dann wird Serbien noch lange nicht in der EU sein. Aber wie gesagt, das ist nun der Entscheid der serbischen Wählerschaft.
Schlussfrage nach Brüssel zu Thomas Oberer. Geht die EU da auf einen ziemlichen Hochseilakt mit dem, was sie heute mit Serbien gemacht hat?
Das ist richtig. Es ist sicherlich eine Art Hochseilakt, aber die EU-Außenminister sind der Meinung, es bleibe ihnen gar nicht viel anderes übrig, denn die Vorstellung, in Belgrad könnten eben die Nationalisten die Parlamentsmehrheit bekommen, die ist für Brüssel schlicht eine Horrorvorstellung. Man hat eben Angst davor, Serbien könnte sich wegen der Kosovo-Frage, wegen der Anerkennung des Kosovos durch die Mehrheit der EU-Staaten von Europa ab- und Russland zuwenden. Deshalb setzt Brüssel mit der heutigen Unterzeichnung wieder einmal darauf, dass eben das Lockangebot möglicher EU-Beitritt wie in der Vergangenheit bei anderen Staaten funktioniert. Aber es ist klar, diese Taktik kann im Falle von Serbien durchaus auch fehlschlagen.
Besten Dank für diese Einschätzung. Das waren unsere Korrespondenten in Brüssel, Thomas Oberer und Walter Müller in Belgrad. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon weilte heute in der Schweiz. Von Bern aus hat er zu dringenden Aktionen aufgerufen gegen die Nahrungsmittelkrise. Es brauche jetzt Notmaßnahmen, genauso wie langfristige Strategien, um die Produktion zu erhöhen. Ban Ki-moon will einen Krisenstab gründen, der die Aktionen der verschiedenen UNO-Organisationen gegen den Hunger in der Welt koordiniert. Zum Aufruf des UNO-Generalsekretärs aus Bern der Bericht von Markus Mucklin.
Die Lage sei dramatisch und die nächsten Wochen seien entscheidend dafür, wie sich die Nahrungsmittelkrise entwickle, schlug Weltbankpräsident Robert Selig an der UNO-Chef-Medienkonferenz Alarm.
The next few weeks are critical for addressing the food crisis. For 2 billion people, high food prices are now a matter of daily struggle, sacrifice and for too many even survival.
Für 2 Milliarden Menschen gehe es um den täglichen Kampf, sich ernähren zu können. Für viele gehe es ums Überleben. Am schlimmsten trifft es die Allerärmsten, die bereits jetzt von Nothilfe abhängig sind. Den Hilfsorganisationen geht das Geld aus. Sie müssen, wenn sie nicht neue Gelder erhalten, ihre Hilfsrationen kürzen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon appellierte deshalb an die Staatengemeinschaft.
The CEB calls upon the international community and in particular developed countries to urgently and fully fund the emergency requirement of $755 million.
Es sei dringend, dass die reichen Länder dem UNO-Welternährungsprogramm die erforderlichen $775 Millionen zur Verfügung stellten. Geschehe dies nicht, werde sich der Hunger ausbreiten und drohten soziale Unruhen in bisher nicht gekanntem Ausmaß, schilderte Ban Ki-moon die Lage in drastischen Worten. Doch es geht um mehr als nur Hilfspakete. Weltbank und Internationaler Währungsfonds wollen Notkredite bereitstellen, damit stark importabhängige Länder ihre Nahrungsmittelrechnungen weiterhin begleichen können. Die Produzenten von Weizen, Reis und anderen Nahrungsmitteln rief Weltbankpräsident Robert Selig dazu auf, ihre Ausfuhren nicht zu behindern, um die Selbstversorgung zu sichern.
We are urging countries not to use export bans. These controls encourage hoarding, drive up prices and hurt the poorest people around the world who are struggling to feed themselves.
Exportbeschränkungen führten dazu, dass Waren gehortet würden und die Preise weiter stiegen. Die Ärmsten müssten am stärksten darunter leiden. Selig lobte die Ukraine. Sie habe die Ausfuhrbeschränkungen für Weizen aufgehoben, worauf die Preise sofort gesunken seien. Das wirke sich für alle positiv aus. Die anderen Länder sollten dem Beispiel der Ukraine deshalb folgen. Solche Sofortmaßnahmen können zwar helfen, die Lage zu entspannen, eine Lösung der Nahrungsmittelkrise bringen sie aber nicht. Es braucht mehr, betonen auch die Chefs der verschiedenen UNO-Organisationen. Für die Bauern in Entwicklungsländern müsse es sich zuerst wieder lohnen, die Felder zu bearbeiten. Trotz hoher Preise ist das keine Selbstverständlichkeit, denn auch Saatgut und Dünger sind teuer geworden, ebenso Benzin, das die Bauern brauchen, um ihre Ware auf den Markt zu bringen. Es geht auch um die Frage der Landwirtschaftssubventionen. Welche fördern die Ernährungssicherheit und welche schaden ihr? Schließlich stellt sich die Frage, ob immer mehr Länder Agrarrohstoffe zu Treibstoffen verarbeiten sollen. Es sind politisch höchst sensible Fragen. Die UNO hat nicht die Macht, diese zu lösen. Und im Falle der Agrartreibstoffe scheint ihr auch der Mut zu fehlen, sich mit den Förderern der Agrartreibstoffe anzulegen. Mit den USA, der EU oder Brasilien. Es fehlt jedenfalls ein Appell an die drei Großen, mit Nahrungsmitteln die Teller der Menschen statt die Tanks der Autos zu füllen.
Markus Mucklin. 2 Jahre Streit. 7 Monate vertragsloser Zustand, heftige Verbalattacken, Marathonverhandlungen, Streiks, Protestaktionen und 2 vom Bundesrat orchestrierte Vermittlungsaktionen. Nach all diesen Irrungen und Wirrungen haben am Wochenende die Gewerkschaften und heute nun auch die Delegierten des Baumeisterverbands dem neuen Landesmantelvertrag zugestimmt. Fragt sich bloß, war so viel Lärm nötig? Rainer Bohrer.
Die Zustimmung zum neuen Landesmantelvertrag auf dem Bau fiel deutlich aus. Nur gerade 2 Delegierte stimmten gegen das neue Vertragswerk, fast 100 dafür. Nach der Ehrenrunde im Januar, als die Baumeister einen zuvor ausgehandelten Kompromiss wieder verworfen hatten, zeigte sich der Präsident des Baumeisterverbands Werner Messmer heute erleichtert.
Unsere Delegierten haben erkannt, dass wir ihnen ein Resultat vorlegen können, das die geforderte Flexibilität im Arbeitszeitbereich jetzt wirklich bringt, ohne dass der administrative Aufwand erhöht werden muss. Und das ist ein wesentlicher Unterschied im Detail zur Lösung vom Januar. Und darum haben die Delegierten so deutlich zugestimmt.
Auch die Gewerkschaften sind zufrieden, dass der Arbeitskonflikt nun zu Ende ist. Und sie betrachten sich als Sieger in diesem langen Arbeitskampf. Unia und Sina haben für die Bauarbeiter deutlich höhere Mindestlöhne herausgeholt. Und die von den Baumeistern geforderte Flexibilisierung habe man abwehren können, betont Unia-Co-Präsident Andreas Rieger.
Die Baumeister wollten eine sehr starke Flexibilisierung der Arbeitszeit, dass eigentlich das Risiko der Schwankungen der Arbeit einfach ganz bei den Bauarbeitern liegt. Da waren wir nicht einverstanden. Und sie wollten auch eine Schwächung der Gewerkschaften. Diese beiden Dinge haben sie nicht erreicht. Von dort her hätte man die ganze Übung auch bleiben lassen können.
Andreas Rieger stellt also die Frage, ob man sich, der Branche und der Öffentlichkeit diesen ganzen Lärm nicht auch einfach hätte ersparen können. Zum Beispiel, indem die Baumeister den geltenden Vertrag vor einem Jahr gar nicht gekündigt hätten.
Wir denken, wenn sie ihn nicht gekündigt hätten, hätten wir uns etwa gefunden an den Punkten, wo wir jetzt sind. Aber das war der Entscheid der Baumeister. Für uns hat sich gelohnt, dass wir uns gewehrt haben.
Werner Messmer, der Präsident des Schweizerischen Baumeisterverbands, sieht das anders.
Solche Arbeitskonflikte sind nichts Schönes, aber leider sind sie hier und da notwendig. Wir haben nicht die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen und zu streiken. Wir mussten den Weg der Kündigung wählen. Ich hoffe aber sehr, dass wieder eine Kultur der Verhandlung, eine Kultur der Sozialpartnerschaft einzieht und wir solche Massnahmen nicht mehr ergreifen müssen.
Bemerkenswerte Aussagen von Werner Messmer, der innerhalb des Baumeisterverbands als Hardliner gegen die Gewerkschaften gilt. Nach fast 2-jährigem Ringen der Sozialpartner tritt der neue Landesmantelvertrag Bau bereits übermorgen am Tag der Arbeit in Kraft.
Rainer Bohrer im Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Und so geht es hier weiter. Tödliche Heilmittel aus China, Rettungsanker für ein Dorf im Unterengadin und zunächst die Analyse der Wahlen vom letzten Herbst. So stark wie die SVP bei diesen Wahlen war seit der Einführung des Proporzwahlrechts 1919 noch nie eine Partei in der Schweiz. Die heute veröffentlichte Selects-Nachwahlstudie zeigt, die SVP hat der Konkurrenz Wähler abgeluchst mit der konsequenten Fokussierung auf ihr Kernthema Ausländer. Die FDP hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem und der SP läuft die traditionelle Klientel davon. Lukas Schmutz.
Das maximale Wählerpotenzial der größten Schweizer Parteien unterscheidet sich kaum. Doch die SVP schöpft ihre Potenziale viel besser aus als alle anderen. Über die Themen Ausländer, Asyl und Immigration mobilisierte sie ihre Wählerschaft außerordentlich wirksam und konnte deshalb ihre Position in der politischen Landschaft noch festigen. Der Leiter der Selects-Studie, Georg Lutz, hält fest.
Es ist der SVP gelungen, den rechten Rand jetzt ganz klar zu dominieren. Die anderen bürgerlichen Parteien sind hier marginalisiert.
Das ging vor allem zu Lasten der FDP. 7% der SVP-Wähler unterstützten 2003 noch die FDP. Und der Exodus könnte weitergehen, denn auf die Frage, welche Partei am kompetentesten sei, um das wichtigste Problem im Land zu lösen, nannte fast jeder dritte aktuelle FDP-Wähler die SVP. Die CVP hielt sich vergleichsweise besser. Ihr half, dass die Wählerschaft in den katholischen Stammlanden erstaunlich stabil geblieben ist. Auf der linken Seite ist eine ganz massive Wählerverschiebung festzustellen. Nochmals Georg Lutz.
Wir sehen große Verschiebungen zwischen SP und Grünen. Ein Drittel der Wählerschaft der Grünen, die haben 2003 noch SP gewählt.
Entscheidend dafür war, dass es den Grünen gelang, als engagierteste und klarste Partei beim Umweltthema wahrgenommen zu werden. Ein zweiter, für die SP noch schmerzlicherer Faktor fällt auf. Die Sozialdemokratie verliert immer mehr Leute ihrer klassischen Klientel, und zwar an die SVP. Man staunt. Von den Wählerinnen und Wählern mit maximal einer Berufslehre als Bildungsabschluss und im Segment der untersten Einkommensschicht entscheiden sich 40% für die nationalkonservative Rechtspartei SVP.
Die Selects-Studie zeigt also für die Sozialdemokraten ein ernüchterndes Bild. Sie haben nicht einfach nur verloren, nein, ihnen kommt die traditionelle Wählerschaft abhanden. Viele Kleinverdiener mit tiefer Berufsbildung wählen SVP und nicht SP. Christian Löfra, Präsident der Sozialdemokraten, gedenkt, das Parteiprogramm anzupassen. Der Bericht von Dieter Kohler.
Christian Löfra will gar nichts beschönigen. Ja, seine Partei habe Themen wie Migration und Jugendgewalt und somit Ängste der Stammwählerschaft zu lange nicht ernst genommen. Er sei nun der richtige Mann, um dies zu ändern, sagt er unbescheiden, und zwischen den Zeilen hört man Kritik am Vorgänger heraus, die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannt zu haben.
Ich bin als Gewerkschafter sehr viel vor solche Leute gestanden und mir war es seit einigen Jahren klar, was sich hier abspielt und das ist jetzt bestätigt. Es ist aber eine Entwicklung, die über Jahre gegangen ist und jetzt wird es auch Zeit brauchen, um diese Image, diese Vernachlässigung des Themas wieder gut zu machen.
Es ist also eine größere Baustelle. Ziel müsse es sein, so Christian Löfra, die Unterlassungen der Vergangenheit nun schnell nachzuholen, um sich dann in 4 Jahren vor den nächsten Wahlen wieder auf die traditionellen SP-Themen wie die soziale Gerechtigkeit konzentrieren zu können. In diesem Sinne nimmt der SP-Präsident die durch die Selects-Studie aufgezeigten Schwächen ernst, lässt sich aber die längerfristige Wahltaktik nicht aufdrängen. Christian Löfra will nun als erstes das SP-Parteiprogramm anpassen. Nebst der Ursachenbekämpfung beim Gewaltthema fordert er, Täter härter anzufassen und mehr Polizisten auf der Straße.
Also ich glaube, dass wir einerseits repressive Maßnahmen gegen Gewalttätige ergreifen müssen, dass wir zweitens mehr sichtbare Polizisten auf der Straße brauchen, Leute, die sichtbar sind, die präventive, bürgernahe Wirkung haben. Ich glaube, dass daraus durchaus eine vernünftige Antwort ist auf diese Ängste der Bevölkerung.
Die SP fordert mehr Polizei, das sind doch ungewohnte Töne. Doch Christian Löfra kriegt die Kurve hin, dies als eine klassische SP-Aufgabe zu definieren.
Also ich bin überzeugt, Sicherheit und Polizei ist Teil des Service Public.
Und er weist den neu erweiterten SP-Vorstand hinter sich.
Ja, also das Thema Gewalt und Sicherheit, wie wir mit dieser Gesellschaft umgehen, dieses Thema ist innerhalb der jetzigen SP-Führung unbestritten.
SP-Parteipräsident Christian Löfra sucht beim Gewalt- und Ausländerthema die Nähe zur Wählerschaft und verpasst möglicherweise die neuesten Sorgen des kleinen Mannes oder der kleinen Frau. Nämlich bei der Europafrage, wo der gestrige Entscheid des Ständerates, dass bei der Personenfreizügigkeit nur das Gesamtpaket zur Abstimmung kommt und die Länder Bulgarien und Rumänien nicht gesondert behandelt werden können, wo diese Paketlösung, hinter der auch die SP steht, als Erpressung wahrgenommen wird. Christian Löfra widerspricht.
Das beschäftigt nur ein paar Politiker, zu wissen, ob es jetzt getrennt oder zusammen an der Urne gebracht wird. Was die Leute aber Angst macht, ist, werde ich bei meiner Arbeit verdrängt, werde ich bei der Wohnung verdrängt. Das sind die Ängste der Leute und darauf sind wir die Einzigen, die glaubwürdige Antworten auf den Tisch legen mit den flankierenden Maßnahmen, die wir rausgeholt haben für die Bevölkerung.
Ob die SP hier wirklich richtig liegt, zeigt sich spätestens bei den nächsten Wahlen.
Immer öfter kaufen westliche Pharmafirmen in Schwellenländern wie China oder Indien ein. Sie bekommen dort die Substanzen für ihre Medikamente zu sehr tiefen Preisen. In den letzten Monaten aber starben über 80 Menschen in den USA an einem verunreinigten Medikament. Die Arznei wurde in China hergestellt und von dort exportiert, auch in die Schweiz. Jetzt wird der Ruf nach Kontrolle laut, doch bei einem Land wie China stoßen ausländische Kontrollbehörden an ihre Grenzen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Das Medikament Heparin ist ein Blutverdünner. Es wird tagtäglich tausendfach verabreicht, um Operierte vor Blutgerinnseln zu schützen. Doch für 81 Patienten endete diese Routinevorsorge tödlich. Sie erhielten verunreinigtes Heparin des US-Herstellers Baxter. Ihr Körper reagierte darauf mit derart starken allergischen Reaktionen, dass sie starben. Baxter hat das betreffende Heparin nicht selbst produziert, sondern aus China bezogen. Kein Einzelfall, sagt Joachim Groß von der Arzneimittelkontrollbehörde Swissmedic.
Bei den Firmen, die mehr und mehr global handeln, die kaufen natürlich auch ihre Wirkstoffe dort ein, wo sie am günstigsten sind.
Und das ist oft in Schwellenländern wie China. Das Land ist zum weltweit größten Lieferanten aufgestiegen in diesem Zuliefergeschäft, das hauptsächlich ältere Medikamente ohne Patentschutz betrifft. Das verunreinigte Heparin aus China landete nicht nur in den USA, sondern auch in 11 anderen Ländern, darunter der Schweiz. Heparin stammt aus Därmen von Schweinen. Die meisten davon werden in China von Familienbetrieben gezüchtet und verarbeitet. Das sei gefährlich, sagt Swissmedic-Sprecher Joachim Groß.
Dieses Heparingeschäft ist ein riesiger Markt. Ein Kilo von diesem Rohheparin, das da aus Schweinedärmen zusammengekocht wird in diesen kleinen bäuerlichen Betrieben, die, ich weiß nicht, wer die kontrolliert dort, kostet rund 1000 Franken. Das ist eine riesige Einnahmequelle dort.
Seit kurzem weiß man dank aufwendiger Analysen, das Heparin war mit einer billigen Ersatzsubstanz verunreinigt. Experten vermuten, das Medikament war gestreckt. Es wäre nicht das erste Mal, dass China eine gepanschte Arznei exportiert. Swissmedic-Sprecher Joachim Groß zieht daraus folgenden Schluss.
Arzneiimporte aus China müssen auf das Schärfste kontrolliert werden.
Die USA möchten nun, dass die eigene Kontrollbehörde FDA chinesische Fabriken selbst inspiziert. Bei über 500 chinesischen Produzenten, die in die USA exportieren, eine Riesenaufgabe, für die bisher die Mittel fehlten. Das soll sich nun ändern, aber China muss die amerikanische Arzneipolizei erst einmal ins Land lassen. Zwar hat man dort Schwächen zugegeben und letztes Jahr gar den Chef der eigenen Arzneimittelkontrolle wegen Korruption zum Tod verurteilt. Doch im aktuellen Fall trotzen die chinesischen Behörden. Es sei überhaupt nicht klar, dass das Heparin in China gepanscht worden sei. Zuerst wolle man den US-Heparin-Verkäufer Baxter inspizieren, tönt es aus Peking. Die kleine Schweiz kann sich solche Vor-Ort-Kontrollen nicht leisten. Sie muss sich auf Kooperationen mit anderen Ländern verlassen. Besonders wichtig dabei ist die mächtige US-Kontrollbehörde FDA. Aber auch die kann nicht zaubern. Joachim Groß von Swissmedic.
Das ist das Problem. Man kann nie einfach alles testen. Es gibt keine absolute Sicherheit.
So war im aktuellen Fall das Streckmittel dem Heparin so ähnlich, dass es die Routinekontrollen passierte. Darum sieht die Swissmedic die Pharmafirmen in der Pflicht.
Die Firmen haben eine sehr große Verantwortung gegenüber den Patientinnen und Patienten in der Schweiz, wenn sie diese Mittel auf den Markt bringen. Wenn eine Firma so einen Vertragspartner in China oder in Indien oder auch sonst irgendwo hat, dann muss er sicherstellen, dass dieser Partner ihm einwandfreie Wirkstoffe liefert.
Thomas Kurni von der Schweizer Branchenvereinigung Interpharma sieht das genauso.
Eine Firma kann sich nicht damit herausreden, ich habe das zugekauft. Die Firma, die ein Produkt verkauft, ist allein verantwortlich, wenn es einen Schaden gibt.
Darum sei es besser, wenn die Pharmafirmen genau testeten, was sie da importierten und in ihre Arzneien mixten, sagt Thomas Kurni. Die Medikamente werden dadurch zwar ein wenig teurer, aber nichts ist tödlicher für die Pharmaunternehmen als ein schlechter Ruf.
Thomas Häusler hat berichtet. Viele Bergdörfer in der Schweiz kämpfen mit Abwanderung und Überalterung. Gute Jobs sind rar, die Jungen treibt's ins Flachland zurück, bleiben die Alten. Auch Vna, ein kleines Dorf am Eingang zum Val Sinestra im Unterengadin, ist vom Aussterben bedroht. Mit einem ausgefallenen Hotelprojekt wollen die Leute in Vna die Abwanderung stoppen. Übermorgen, am 1. Mai, nimmt das Hotel Vna den Betrieb auf. Silvio Liechti war dort.
Noch etwa 70 Menschen leben im Bergdorf Na, hoch über dem Unterengadin. Auf der Sonnenterrasse auf über 1600 Metern Höhe herrscht Postkartenidylle. Traditionelle Engadiner Häuser mit kleinen Fenstern prägen das Dorfbild und schneebedeckte Gipfel glitzern auf der gegenüberliegenden Talseite in der Mittagssonne. Direkt am kopfsteingepflasterten Dorfplatz steht das Herz des Hotel Na, das ehemalige Gasthaus Pizzschütter. Jahrelang stand es leer, nun wurde es vor dem Zerfall gerettet, innen renoviert und zu einem Hotel mit Restaurant ausgebaut. Einige Gästezimmer befinden sich im Hotel. Der größte Teil aber verteilt sich über das ganze Dorf, erklärt Ureza Famos, die Leiterin des Hotelprojekts.
Das ganze Dorf wird sozusagen zu einem Hotel, wo die Rezeption im Gast- und Kulturhaus als zentrale Stelle dient. Wir haben 5 Zimmer im Haupthaus sozusagen und 13 weitere Zimmer, alle verfügbar im Dorf verteilt.
Die Zimmer im Dorf befinden sich in Privathäusern. Mit der Idee eines dezentralen Hotels wolle man der schleichenden Abwanderung entgegenwirken. FNA brauche darum dringend neue Arbeitsplätze, sagt Ureza Famos.
Wir haben im FNA nämlich einen Gasthof mit 20 Zimmern, die Pension Arena. Und ich glaube, FNA erträgt gut noch eine weitere Infrastruktur im Tourismus. Und jedes Bett mehr im FNA bringt schlussendlich auch Einkommen. Das bringt Wertschöpfung in der ganzen Wertschöpfungskette gesehen, also vom Gastrobetrieb über die Schreiner. Die ganze Kette profitiert schlussendlich von einem wirtschaftlichen Aufschwung.
Es ist der ruhige, naturnahe Tourismus, den man in FNA möchte. Darum stehe auch der größte Teil der Bevölkerung hinter dem Projekt, sagt Ureza Famos. Dies habe eine Abstimmung im Dorf gezeigt. Zu den Befürwortern gehört auch Monika Meier. Die Liebe hat sie vor über 10 Jahren nach FNA geführt. Die gebürtige Holländerin freut sich auf mehr Leben im Dorf, wenn das Restaurant im Pietschütte seine Türen öffnet.
Ja, es muss nicht gerade Rummel sein wie in Squall, aber irgendetwas schon, ja. Ich finde es auch sehr schön, wenn der Dorfplatz wieder belebt ist. Jetzt kommen viele Leute, Touristen, Tagestouristen, die fahren einmal rauf, sehen, dass nichts ist und fahren wieder runter. Und das ist schade.
Natürlich gibt es im Dorf auch Leute, die sich nicht fürs Projekt begeistern. Einige befürchten, dass schon bald die Touristen in Massen nach FNA reisen und dann die Ruhe des Bergdorfs stören werden. Einer, der sich freut, ist der 70-jährige Willi Jos. Für den Mann mit Berner Wurzeln war von Anfang an klar, dass er beim Hotel FNA mitmachen würde. Nur eine Gehminute vom Pietschütte entfernt steht sein großzügiges Haus. Eine der 3 Wohnungen wird künftig zum Hotelzimmer.
Die Gefahr besteht immer bei diesen Dörfern, dass sie aussterben, so langsam Altersheim werden. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, wir sind nicht mehr ganz 20. Und darum schätzen wir das wahnsinnig, dass etwas wieder ein bisschen geht. Und das bringt vielleicht auch wieder jüngere Leute nachher her. Und ja, das ist eigentlich schon das, was man anstrebt.
Ein ganzes Dorf wird zum Hotel. Gemanagt von einem zentralen Punkt aus und die Bevölkerung ist eingebunden. Finanziert wurde das 2-Millionen-Franken-Projekt von privaten und der öffentlichen Hand. Dieses Beherbergungsmodell habe Pioniercharakter, urteilt der St. Galler Tourismusexperte und Uniprofessor Thomas Bieger.
Es gibt eine Mischung zwischen traditionellen Gastzimmern und halt eben auch Wohnungen mit mehr oder weniger Platz, mit mehr oder weniger auch anderer Kultur, Geschichte. Und damit kann man dann auch eine viel breitere Palette von Bedürfnissen abdecken.
Die Idee aus FNA sei innovativ, sagt Thomas Bieger. Offen bleibt für ihn aber, ob dieses Projekt tatsächlich fähig ist, ein Dorf zu erhalten und die Abwanderung zu stoppen.
Also ist auf jeden Fall ein Weg, um Dörfer zu beleben. Ob damit dann schlussendlich auch wirklich neue zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, das hängt ja dann nicht zuletzt davon ab, wie zahlungskräftig die Gäste sind, die man dann anziehen kann und auch welche Zusatzaktivitäten von diesen Gästen vor Ort konsumiert werden.
Thomas Bieger kann sich gut vorstellen, dass das Modell Schule macht. Andere Dörfer, zum Beispiel im Tessin oder in Bündner Seitentälern, die vom Aussterben bedroht sind, wären mögliche Kandidaten. Und tatsächlich. In FNA haben sich schon andere Gemeinden gemeldet.
Silvio Liechti aus FNA im Unterengadin. Das war das Echo der Zeit vom Dienstagabend. Verantwortlich war Roman Villinger. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.